euch und Frieden von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in alle Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, meine Großmutter war eine sehr gläubige Frau. Sie hat ihr Leben ganz stark auf den Herrn Jesus ausgerichtet in vielen Bereichen, war ehrenamtlich in der Gemeinde aktiv, hat viel gebetet und ich bin der festen Überzeugung, dass ich heute nicht Pfarrer wäre, dass ich nicht gläubig wäre, wenn meine Großmutter nicht diesen treuen Gebetsdienst für mich getan hätte. Meine Großmutter hatte in ihrem Haus, in jedem Zimmer ein Kreuz, aber in ihrem Schlafzimmer, über ihrem Ehebett, war ein riesengroßes Bild angebracht. Das zog sich über die gesamte Breite des Ehebettes, also 2 Meter mal 1,50 Meter. Es war ein ganz eindrückliches Bild, das mich als kleines Kind immer sehr stark angesprochen hat, einfach weil es mit den Farben so leuchtet. Es war ein komplett dunkles Bild, dunkle schwarze Nacht. Ein Bach, der am Tosen war, aufschäumendes Wasser, eine baufällige Brücke und auf der Brücke der Heiland Jesus Christus in einem schneeweißen Gewand und auf seinen Schultern trägt er ein Schaf. Das ist ein sehr bekanntes Bild, ein sehr bekanntes Motiv. Und jetzt, wo ich gestandener Theologe sein darf, denke ich zu wissen, warum meine Großmutter gerade dieses Bild ausgewählt hatte, um sich unter diesem Bild jede Nacht zum Schlafen zu legen, einfach weil sie sich geborgen wusste. Unter diesem treuen Heiland, der nicht nur das Schaf trägt, sondern von dem sie sich auch getragen wusste. Und die Geschichte, die diesem Bild, das meine Großmutter in ihrem Ehebett hatte, zugrunde liegt, das ist Lukas 15, die Verse 3 bis 7. Und das ist der Predigtext, den der Herr Jesus uns heute Morgen für diesen Sonntag schenkt. Jesus sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, beruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Amen. Wir wollen still werden. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für diese wundervollen Worte aus dem Lukas-Evangelium, die du uns jetzt schenkst für unser Leben. Wir wollen uns Gedanken machen über das, was diese Worte zu bedeuten haben für unser Leben, für unser Heute. Und wir wollen dich bitten, dass du es einem jeden Einzelnen von uns in dieser Predigt deutlich machst, was es bedeutet, dass du uns trägst und dass du uns nachgehst. Das wird nur dann gelingen können, dass wir deine Stimme durch diese Predigt hören, wenn du uns selber deinen guten Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns alle. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe der Predigt wieder eine Überschrift gegeben. Und diese Überschrift habe ich schon häufiger über Predigten gesetzt, aber manchmal geht es einfach gar nicht anders. Manchmal muss es so sein, da muss man sich wiederholen, gerade wenn man das erkennt als Theologe. Die Überschrift über dieser Predigt lautet: Jesus, ein wunderbarer Herr und Gott. Und ich hoffe, dass der Herr es mir noch schenkt, dass ich ganz häufig in der Bibellektüre das erkennen darf und Predigten so überschreiben werde: Jesus, ein wunderbarer Herr und Gott. Und das ist mir in dieser Geschichte nochmal neu deutlich geworden, und zwar an drei Punkten. Der Herr schenkt: Jesus, der Herr und Gott, erstens, der das Verlorene sucht. Zweitens, Jesus, der Herr und Gott, der das Schwache trägt. Drittens, Jesus, der Herr und Gott, der sich am Buße tunenden Menschen freut. Das Erste, Jesus, der Herr und Gott, der das Verlorene sucht. Davon handelt dieses Gleichnis, dass der gute Hirte, der niemand anderes in diesem Gleichnis als Jesus selber, dass der den Verlorenen nachgeht. Egal, was was es kostet, er sucht es. Ausdrücklich gesagt, 99 lässt er zurück. Das Verlorene sucht er. Und das ist das, was unseren Herrn und Gott ausmacht. Dass er dem Verlorenen nachgeht. So geht eben uns schon die Bibel los, nicht? Als da Adam in Sünde gefallen ist, sich versteckt vor Gott, das sucht ihn Gott, ruft ihn Gott. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und Adam, dieses hebräische Wort heißt Mensch. Mensch, wo bist du? Das ist nicht ganz umsonst am Anfang der Bibel, sondern das ist die ganze Geschichte der Bibel. Gott sucht in Jesus Christus das Verlorene und geht ihm nach. Adam, wo bist du? Wenn Sie das Kapitel 15 noch einmal als Ganzes lesen, dann macht das der Evangelist Lukas deutlich. Da schreibt er nicht nur vom verlorenen Schaf, sondern da schreibt er am nächsten vom verlorenen Groschen, den eine Frau sucht, alles dann gibt, um den zu bekommen, halt nicht. Vom verlorenen Sohn, dieses wunderbare Gleichnis, immer wieder der suchende Gott, der dem Verlorenen nachgeht. Und das ist was ganz Wunderbares. Gott gibt keinen Menschen verloren. Ganz gleich, wie weit er von ihm weg ist, wie tief er in Sünde gesunken ist, egal was er getan hat, Gott gibt keinen Menschen verloren. Er sucht das Verlorene mit aller Intensität. Das gilt natürlich als allererstes für die Menschen, die noch nicht bei ihm sind, die nicht in seiner Herde sind, die nicht den Heiligen Geist haben, die nicht wiedergeboren sind. Ihnen geht Gott in ganz besonderer Weise nach und sucht sie. Vielleicht sind heute Morgen auch Menschen unter uns, die noch nicht in der Herde Jesu Christi sind. Die vielleicht lange schon mitmachen in und bei Kirchens, aber noch keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Dann darf ich dir, wenn das auf dich zutrifft, sagen, Gott sucht dich ganz speziell. Wenn du noch nicht bei ihm bist, wenn du noch keine Gewissheit darüber hast, wo du sein wirst, wenn du eines Tages stirbst. Er sucht dich. Er geht dir hinterher und er möchte dich zu seiner Erde dazufügen. Gott sucht dich. Das ist übrigens auch nicht nur das, was Gott immer wieder tut. Das ist auch unsere Hauptaufgabe als Gemeinde. Das ist ja was ganz Tolles. Ich nehme teil als Pastor dieser Kirchengemeinde am großen Suchauftrag Gottes. Innerhalb meines Dienstes, der wird nicht beschrieben von irgendeinem Landeskirchenamt oder von irgendeinem Kirchenvorstand, die können eine Dienstbeschreibung geben. Aber meine Hauptaufgabe besteht in der Suchbewegung, der Unterstützung der Suchbewegung Gottes. Immer wieder zu gucken, wo sind Menschen, die noch nicht bei Jesus Christus sind. Und da gilt es immer wieder neu anzusetzen. In unserer Gemeindeordnung steht, um euch das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, die St. Martini-Gemeinde hat unablässig nach Wegen zu suchen, Menschen, die nicht am kirchlichen Leben teilnehmen, mit der Botschaft Jesu Christi zu erreichen. Unablässig, unablässig. Ich bin sehr froh, dass in der letzten Woche am 1.9. eine neue Arbeit hier in unserem Pfarrhaus begonnen hat. Nämlich die missionarische Arbeit von Johannes Müller. Auch das ist eine Sucharbeit. Er hat den Auftrag von der Landeskirche, ein großes Wunder, Menschen in Kontakt mit der Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Wir versuchen nichts anderes mit dieser Arbeit, als dass Menschen, die noch nicht bei der Herde Jesu sind, zu erreichen mit der Botschaft, dass sie dazugefügt werden. Dafür braucht es viel Gebet. Und betet für diese Arbeit, die drüben neu begonnen hat. Betet auch immer wieder für die Arbeit unserer Kirchengemeinde, dass es gelingt, denn das ist eine ganz schwere Arbeit. Suchen besteht ja zu 99% der Zeit daraus, dass man nicht gefunden hat. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal einen Schlüssel verloren habt oder ein Portemonnaie verlegt hat im Haus. Nicht? Da läuft man rum, bei mir geht das so und dann sind das manchmal 10, 15 Minuten, bis ich schließlich gefunden habe. Nicht die größte Zeit des Suchens, einfach nur suchen. Und manchmal ist es vergeblich. Übrigens, da dürfen wir uns auch nicht von abschrecken lassen, wenn es vergeblich ist, wenn wir suchen. Wir sind eingeladen worden von einer Gemeinde zu einer Evangelisation. Da haben wir mit den Verantwortlichen gesprochen und eine ganz treue, bibeltreue Gemeinde. Aber da merkt man so ein bisschen so eine Frustration. Und schließlich, so am Ende des Gesprächs, sagt er auch, ja, und seien Sie nicht enttäuscht, Pastor Latzel, wenn nicht so viele Leute kommen. Wir versuchen ja alles, aber manchmal weiß ich auch gar nicht mehr, ob das überhaupt noch Sinn und Wert hat, nicht? Wir rufen und keiner kommt. Liebe Brüder und Schwestern, in dem Suchdienst, den wir tun, da sind wir nicht auf die Ergebnisse angewiesen. Wir arbeiten nicht ergebnisorientiert, wir arbeiten auftragsorientiert. Wir haben den Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, Menschen zu suchen. Wir wollen es versuchen. Es liegt nicht daran, ob Menschen gefunden werden von Herrn Jesus Christus. Aber dass wir mit aller Intensität unablässig suchen, das ist unser Auftrag. Und wenn wir nächstes Jahr auch hier wieder Evangelisation machen, dann kann es sein, dass keiner zum Glauben kommt. Und dass wir, was weiß ich, da wieder zigtausend Prospekte, beim letzten Mal hatten wir 40.000 dieser Hefte, haben wir ja verteilt nicht, dass wir fast alle umsonst verteilt haben. Wenn man auf das Ergebnis guckt, dann stimmt das tatsächlich. Aber wenn man auf das Geistliche schaut, dann sind wir Teil der Suchbewegung. Wir schauen nicht auf das Ergebnis, wir schauen auf den Auftrag. Und Gott sucht, Menschen sucht das Verlorene, das wollen wir auch tun. Und ich möchte dir auch neuen Mut machen, in deinem Umfeld teilzunehmen am Suchauftrag Gottes. Geh auf die Menschen zu, die du kennst, die neu bei Jesus sind. Und selbst wenn du schon 20 Mal angeredet hast, ein 21. Mal, geh dem Verlorenen nach, so wie der Herr Jesus Christus dem Verlorenen nachgegangen ist. Aber hier im Gleichnis geht es nicht nur um diejenigen, die noch nicht bei der Herde sind, sondern es geht auch um diejenigen, die schon bei der Herde sind und sich dann entfernt haben. Nicht? Das ist ja so, dass dieses Schaf nicht mehr bei der Herde ist, aber scheinbar schon bei der Herde war. Und das gilt für uns, die Wiedergeborenen, die wir im Glauben sind. Wir entfernen uns immer wieder ein Stück weit von der Herde. Ich spreche bildlich, ihr versteht das. Wir entfernen uns von Jesus Christus. Durch unseren Unglauben, durch unseren Ungehorsam, durch unsere Unreinheit, durch unsere Unruhe. Wir tun ganz vieles dazu, wir die Schafe der Herde Jesu Christi, dass wir immer wieder wegkommen von der Herde. Der Widersacher lockt uns mit den Versuchungen und wir gehen immer wieder drauf ein. Da ist es toll, dass wir einen Herrn und Heiland haben, der zu uns ist, wie ein guter Hirte zu seinen Schafen. Schafe sind ja ziemlich dösige Tiere halt nicht. Die sind nicht so intelligent wie Hunde oder wie Schweine, sondern die laufen und die machen immer dieselben Fehler. Nicht? Die sind nicht besonders intelligent. Und so sind wir Menschen auch, deshalb ist dieses Bild sehr gut gewählt halt nicht. Wir tappen den Widersacher immer in dieselben Fehler halt nicht. Wisst ihr, was toll ist, dass der Herr Jesus uns immer wieder nachgeht, uns immer wieder sucht und uns immer wieder zurückbringt zu seiner Herde. So oft wir in die Irre gehen, da geht er uns nach. Vor allem mit so einem dösigen Schaf wie dem Pastor Latzel halt nicht. Das muss ich immer wieder erleben halt nicht. Wenn ich in Unglaube bin, in Ungehorsam, in Unreinheit, in Unruhe halt nicht. Da habe ich es nötig, dass der Herr mir nachgeht. Ich komme nicht durch irgendeine Glaubensstärke irgendwie zu einer besonderen Frömmigkeit. Nein, ich brauche den Herrn und Heiland, der mir nachgeht und der mich sucht. Und wisst ihr, das Tolle ist, wenn ich darüber nachdenke, dass der Heiland mir Sünder immer wieder nachgeht und mich sucht, ist, dass mir dann auch klar wird, warum, wenn ich darüber nachdenke, der Heiland das tut halt nicht. Als erstes tut er es natürlich, weil ich ihm wertvoll bin, nicht? Und das darfst du auch wissen. Der Heiland geht dir nach, wenn du auf dem falschen Weg bist, weil du ihm wertvoll bist. So ein Schäf, so ein Hirte, der geht seinem Schaf nach, weil das einen materiellen Wert für ihn hat, weil es wertvoll ist. Und so bist du auch wertvoll geachtet in den Augen Gottes. Du bist Gott sogar so wertvoll, dass er für dich in Jesus Christus in den Tod gegangen ist. Und deshalb geht er dir auch immer wieder nach und sucht dich. Er geht dir aber vor allen Dingen deshalb auch nach, weil du in Gefahr bist, weil ich in Gefahr bin. Wenn wir abirren von Jesus und wenn wir die Widersacher auf die Schliche gehen, halt nicht, dann sind wir wie Schafe, die in die Wüste gehen. Nicht, hier heißt es ja auch, es geht in die Wüste. Wüste ist der Ort, eben, wo der Löwe ist. Nicht? Der Löwe ist immer wieder in der Bibel das Bild auch für den Widersacher, der anfällt halt nicht. Und das ist Schaf vollkommen allein und aufgeschmissen. Und das ist gut, wenn dann der Hirte hinterhergeht mit seinem Hirtenstab halt nicht, um das Schaf zu suchen und zu finden halt nicht. Und so ist es mit uns halt nicht, wenn wir abdriften, der Widersacher immer mehr zieht, gegen den haben wir keine Chance. Aber wie gut, dass wir einen Herrn und Heiland Jesus Christus haben, der uns nachgeht, wenn wir in Gefahr sind, sich um uns kümmert. Denn dieser Herr und Heiland Jesus Christus, der liebt uns, der liebt dich und mich. Und deshalb kann er es nicht ab, wenn wir in Gefahr sind. Wie eine gute Mutter, die unruhig wird halt nicht, die nicht könnte, wenn sie wüsste, dass ihr dreijähriges Kind draußen ist in der Dunkelheit und auf der Straße spielen würde, nicht, die sonst was tut, um ihr Kind zu finden halt nicht. Genauso ist unser Herr Jesus Christus. So wie ein guter Schäfer seine Schafe liebt, und das sehen wir ja hier in dem Gleichnis, nicht, als es gefunden hat, er freut sich, lädt Nachbarn ein, ein Riesenparty, so liebt er sein. Genauso ist der Herr Jesus Christus zu dir und zu mir, die wir immer wieder drohen, verloren zu gehen, weil wir Sünder sind. Er liebt uns und deshalb geht er uns nach und sucht uns immer, immer wieder. Das ist das Tolle. Und das ist so toll, dass wir unter dieser Voraussetzung auch unseren Glauben leben dürfen, unser Leben leben. Wenn es darum ginge, dass es auf unseren Glauben, unsere Stärke, unsere Zuverlässigkeit und unseren Gehorsam ankäme, dann sei Dank haben wir schwachen, bösigen Schafe hier in St. Martini einen Herrn und Heiland in Jesus Christus, der uns in allem Versagen nachgeht und uns immer wieder sucht. Das ist was ganz Wunderbares. Ein wunderbarer Herr und Gott. Das ist das Erste. Jesus, der Herr und Gott, der das Verlorene sucht. Ein Zweites. Jesus, der Herr und Gott, der das Schwache trägt. Nicht nur, dass er uns sucht. Wenn er uns dann gefunden hat, so nach dem Motto, irgendwie treibt, zur Herde zurück, nein. So heißt es ja ausdrücklich, und das ist ein tolles Bild, und das ist ja auch das, was ich eben skizzierte in dem Bild, was meine Großmutter sich übers Bett gehangen hat. Der Hirte muss sich das Schaf auf die Schultern legen. Es reicht nicht, dass er ihm den Weg zeigt, nein, er muss ihn auch noch den Weg tragen. Und das ist so ein wunderbares Bild für den Glauben. Es reicht nicht nur, dass der Herr und Heiland uns in seinem heiligen und lebendigen Wort alles gesagt hat, wie der Weg funktioniert. Nein, dieser Herr und Heiland musste den Weg auch noch für uns gehen. Er musste uns tragen, sonst würden wir nicht zum Ziel kommen. Und es gilt vor allem übertragen auf das Erste und Wichtigste, was der Herr und Heiland getragen hat, nämlich unsere Schuld. Wenn der Herr und Heiland Jesus Christus unsere Schuld auf Golgatha nicht getragen hätte, dann könnten wir zu Gott nicht finden, dann könnten wir nicht Teil der Herde des Allmächtigen sein. Aber das hat er getan. In Jesaja 53 heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und unserer Sünde willen zerstrahlt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe liegt auf ihm. Er trug unsere Sünde auf Golgatha. Das ist dieses Bild, was für mich spricht, eben aus dieser Geschichte. Wir werden ja nicht direkt von Jesus Christus irgendwie genommen und so halb gezwungen und dass er uns irgendwie dann so bei einer besonderen Entrückungsszene dann, was weiß ich, irgendwie schleppt zum Vater. Nein, er bringt uns zum Vater dadurch, dass er auf Golgatha sich für uns hat hinrichten lassen und die Strafe für uns getragen hat. Wir schwachen Sünder sind zu schwach. Wir könnten nicht zur Herde des Heilandes gehören. Aber er hat es getragen. Halleluja. Das ist wunderbar. Der sucht uns nicht nur, sondern der geht für uns auch den Weg zur Herde zurück. Er trägt uns. Martin Luther, dem das ganz wichtig geworden ist, hat dieses wunderbare Abendmahlslied geschrieben, Christi, du Lamm Gottes, und da heißt es, der du trägst die Sünd der Welt, der du trägst die Sünd der Welt, nicht der Heiland trägt uns, indem er unsere Sünden getragen hat. Und bringt uns damit zur Herde zurück. Er hat es auf seinen Schultern. Wunderbar. Aber nicht nur unsere Schuld trägt er. Nein, er trägt uns natürlich auch bildlich übertragen in den schweren Lebensphasen. Wenn wir nicht mehr können, wenn unsere Kraft zu Ende geht, wenn wir zu schwach sind, dann dürfen wir wissen, er ist da. Und er lädt sich dann uns auf die Schultern. Psalm 91 gibt es dieses wunderbare Wort, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Diese Drachen, die Löwen, ein Bild wiederum für den Widersacher. Nicht, wenn wir angefochten sind durch den Widersacher, sei es durch Krankheit, sei es durch Alter, sei es durch die Sünde. Wenn wir schwach sind, wenn wir nicht mehr können, dann schickt der Herr und Heiland seine Engel, die uns tragen. Wir haben einen uns tragenden, guten Heiland und Herrn. Und wenn ich jetzt rumgehen würde durch die Reihen, würde euch ein Mikrofon vorhalten, würde sagen, bitte erzähl doch mal, wo du das erlebt hast in deinem Leben. Dann könntet ihr das alle erzählen. Wie der Herr bei euch war, gerade in den schweren Zeiten. Ihr lieben Angehörigen verloren habt, ihr körperlich schwach wart, die ihr beruflich oder finanziell nicht weiter wusstet, aber dann doch aus dem Rückblick erkennen durfte, es ging ja weiter. Durch wunderbare Führung, durch Kraftzulagen, wo auf einmal nicht wusste, wo kommt der her, und ihr im Glauben erkennen konntet und erkennt, das ist der Heiland gewesen. Jesus Christus, der gute Hirte, der euch trägt, der euch auf die Schultern genommen hat. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die meisten kennen die, aber die drückt das sehr schön aus. Zwar keine biblische Geschichte, aber die den biblischen Inhalt dessen wirklich zum Tragen bringt, wie eben Jesus der Heiland trägt. Da geht es darum, dass ein Mann am Ende seines Lebens noch einmal auf sein Leben zurückblickt und Gott ihm eine Vision gibt und ihm sein Leben wie einen langen Spaziergang am Strand erscheinen lässt. Und er kann dann Abschnitt für Abschnitt sehen und er sieht, bei jedem Abschnitt sind da zwei Paar Spuren, wie eben dieser Mann gegangen ist, seine Spuren, und neben ihm immer der Heiland Jesus gegangen ist. Aber dann gibt es einige Abschnitte, wo nur eine Spur ist. Und der Mann guckt genauer hin auf sein Leben und stellt fest, ja, das sind ja die schwersten Stunden gewesen. Die Stunden des Abschiedes, der Niederlage, der Krankheit. Und er ist irritiert und verwirrt und wendet sich im Gespräch an Gott und sagt, Herr, warum hast du mich denn gerade in den schweren Zeiten allein gelassen? Und Gott antwortet ihm in dieser Geschichte und sagt, mein geliebtes Kind, ich habe dich nie allein gelassen, schon gar nicht in den Zeiten, da du littest und angefochten bist, da wo nur ein paar Spuren zu sehen war, da habe ich dich getragen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist die Wahrheit unseres Lebens. Der Herr lässt uns nie im Stich. Und wenn wir meinen, es ist alles zu Ende, dann ist er erst recht da. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dann nimmt er uns auf die Schultern und trägt uns. Und das, was ihr alle schon erlebt habt in eurem Leben, dieses Tragen Gottes in den schweren Zeiten, das dürft ihr wissen, wird der Heiland Jesus Christus immer bei euch tun. Er wird euch nie alleine lassen, ganz im Gegenteil. Wenn es seinen Geschöpfen, seinen geliebten Kindern schlecht geht, dann ist er ihnen ganz besonders nah und er trägt euch dann. Ja, er wird euch selbst tragen durch den Tod hindurch, wenn ihr an ihn glaubt. Brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Jesus, der gute Hirte, ist da und er trägt uns. Und wenn ich eben davon gesprochen habe, dass wir als Christen hier auf Erden teilhaben dürfen, eine Suchbewegung, die Gott tut, dann darf ich mich als erstes auch freuen als Christ darüber, dass ich so einen tragenden Gott habe, aber ich darf auch teilhaben in meiner christlichen Existenz an dem Mittragen. Einer Frage des anderen lasst, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, so heißt es im Galaterbrief. Ja, wir haben einen wunderbaren Gott in Jesus Christus, einen wunderbaren Herrn und Gott, der uns trägt. Und wir sind eingeladen, und wir uns stärker fühlen, auch mitzuhelfen in seiner Gemeinde, die zu tragen, die schwach sind. Ein wunderbarer Herr Gott, der das Schwache trägt. Und ein letztes, was mir groß ist in diesem wunderbaren Gleichnis, das Jesus erzählt, ist, dass Jesus, der Herr Gott, sich an den bußetuenden Menschen freut. Es ist ja mehrfach so, dass von der Freude die Rede ist. Nicht? Er legt sich auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er die Freude und Freunde und Nachbarn durch. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden. Halt nicht. Und es wird ausdrücklich gesagt, dass im Himmel Freude sein wird über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte. Das ist das, woran unser Herr und Heiland Jesus Christus richtig Freude und Spaß hat. Wenn wir Buße tun. Nicht, wenn wir so aus eigener Kraft mal 100 oder 1000 Euro spenden, nicht, wenn wir hingehen und, was weiß ich, ein gutes Werk aus dem Nachbarn machen, weil wir denken, dann sehen die uns, dann halten wir uns für besonders fromme Leute. Nicht, wenn wir aus uns selber etwas herausmachen. Freude, richtig Freude an unser Herr Jesus, wenn wir Buße tun. Übrigens, das ist auch das, was der Herr Jesus, was die Bibel immer wieder sagt, dass die Buße so wichtig ist. Als Jesus zu predigen beginnt, ist der erste Satz nicht, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als mit der Gemeinde Jesu losgeht halt nicht, als der Petrus die feurige Pfingstpredigt hält nicht, da sagen die dann, die zugehört haben, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben erkannt, das ist Gottes Wort, was sollen wir denn jetzt machen? Da kommen nur zwei Worte, da sagt er, tut Buße. Tut Buße. Tut Buße. Leider ist Buße in unserem Sprachgebrauch, in unserem Verständnis so ein Stück weit diskreditiert. Wir sehen da nur so dieses Geißelnde, sich selbst kasteien, sich selbst beschneiden. Nicht sich selbst Gesetze auferlegen, sich selbst die Lust verbieten, nicht? Das verbinden wir mit Buße. Das hat mit Buße gar nichts zu tun. Buße hat nichts zu tun mit all den Dingen, die Menschen tun können. Das ist Religion. Das macht Glauben kaputt. Buße ist etwas ganz anderes. Buße, so wie es auch vom Ursinn des Wortes im Griechischen Metanoia heißt Veränderung des Sinnes. Ich habe das schon häufig gesagt, aber man muss es immer und immer wieder sagen. Auch ich muss es mir immer wieder sagen. Buße heißt Änderung des Sinnes. Und zwar weg von der Ich-Zentriertheit hin zur Christus-Zentriertheit. Wir Menschen, das ist der alte Adam, wir leben Ich-zentriert. Mein Haus, mein Auto, mein Garten, meine Gesundheit, meine Kinder, meine Eltern, meine Familie, meine Gemeinde, mein Pastor und klein und kaputt zu machen. Du musst gucken, dass es deinen Kindern gut geht, du musst gucken, dass es im Auto wieder zur Inspektion geht, du musst gucken, dass dein Geld stimmt und. Nicht, dass es so eine Mühle, da dreht er uns durch und dann ist es, sind wir nicht anders als die Heiden, die in dieser Welt leben. Aber von diesem Leben will Gott uns befreien, weil sein Leben in Angst und Knechtschaft ist. Er will hin zur Christuszentriertheit, wo wir auf den Heiland sehen und sagen, wow, was ist das für ein großartiger Gott. Und wenn wir dieses Leben haben, dann sind wir einfach nur glücklich. Dann dürfen wir alles genießen, was unser Girokonto hergibt. Dann dürfen wir Spaß haben mit unserer Frau und mit unseren Kindern und dürfen ein tolles Auto auffahren. Aber da spielt das keine Rolle mehr. Haben, als hätten wir nichts. Dann können wir auch von diesen Dingen Abschied nehmen, weil wir ja Christus haben. Und das ist mein Buße, den Blick auszurichten an das. Nicht auf uns, weg von der Ich-Zentriertheit, hin zur Christus-Zentriertheit. Das ist das ganz Wichtige. Und wisst ihr, Glauben ist was ganz Furchtbares, wenn man das nicht macht, wenn man in der Ich-Zentriertheit verhaftet bleibt und dann versucht, Glauben zu leben. Und ich muss das tun, muss dieses tun. Ich meine, dann erkennt man auch Sünde, dann versucht man gegen die Sünde anzukämpfen, halt aus eigener Kraft. Das geht katastrophal schief. Ich habe so mit Anfang 30 ziemlich starke Rückenprobleme gehabt. Da habe ich immer wieder so Blocker gehabt. Da sprang so ein Wirbel raus. Und einmal ist es so gewesen, da war ich auf einer Fahrt im Presbyterium nach Berlin. Da haben wir so eine Tagung gehabt. Und da ist mir der Wirbel rausgesprungen. Und dann hat das natürlich furchtbar wehgetan. Ich habe so eine Schiefstellung gehabt, hat nach Schmerzen. Wer schon mal so ein Wirbel raus hat, der weiß, das ist so ein Hexenschuss. Ach, das ist ganz furchtbar halt nicht. Und da habe ich natürlich Tabletten genommen halt nicht. Und darum immer versucht, nicht die Auswirkungen, nicht dieses Blockers letztlich zu bekämpfen. Aber das bringt nichts. Und so ist Glauben, wenn man ich-zentriert ist, nicht. Das ist genau so. Man kämpft nur gegen die Schmerzen. Aber man kümmert sich nicht um die Ursachen. Und die Ursache unserer Sünden, die Ursache all unserer Sorgen und Probleme ist, dass wir nicht Christus-zentriert leben, sondern ich-zentriert bleiben. Und so wie ich dann damals irgendwann beim Arzt war, und der mich dann eingerenkt hat, und das war ein Gefühl, wie auf einmal das wieder funktionierte. Ach, das war so toll. So ist es, wenn man tatsächlich die Ursache bekämpft hat. Weg von der Ich-Zentriertheit hin zur Christus-Zentriertheit. Aber das können wir nicht. Wir können das nicht. Das kann nur Gott selber im Heiligen Geist tun. Diese Umprogrammierung hier oben bei uns im Kopf halt nicht. Weg vom alten Adam hin zu Christus. Das muss der Herr selber tun. Aber wenn das gelingt, dann führt man ein fröhliches Leben. Das ist was ganz Wunderbares. Und da freut sich auch Gott dann drüber, nicht? Wenn seine Geschöpfe nicht mehr unter Sorgen leiden, nicht mehr Ängste haben, nicht mehr in der Furcht dieser Welt gefangen ist, sondern wenn die fröhlich sind und sagen, Halleluja, ich weiß ja, dass mich eines Tages himmlische Jerusalem erwartet. Halleluja, ich weiß ja, dass ich einen wunderbaren Gott in Jesus Christus habe, der auf mich aufpasst. Und dass mir nichts passieren kann und selbst was kommt nicht, es muss alles am Thron Gottes vorbei. Alles ist wunderbar. Das ist ein tolles Leben. Und Gott hat an so einem Leben Spaß, wenn seine Geschöpfe diese Freude haben. Und dann freut er sich mit. Das ist das, wenn wirklich Freude da ist. Und zu so einem Leben lädt uns Gott immer wieder ein. Zu so einem Leben, das weggeht von der Ich-Zentriertheit und sich bestimmt sein lässt von Jesus Christus, dem guten Hirten. Und wenn ihr fragt, wie mache ich das denn jetzt konkret? Nicht? Das ist immer so vollmundig von der Kanzel, verkünde ich nicht. Und dann so ein paar gestaltete Begriffe halt nicht. Ich-Zentriertheit, Christus-Zentriertheit. Wie geht denn das konkret? Das möchte ich euch in drei Schritten sagen, wie das gelingt. Dass ihr Buße tun könnt, eine Buße, die Jesus Christus wohlgefällig ist und in der er sich freut. Der erste Schritt ist, bittet Gott um den Heiligen Geist, dass er euch die Erneuerung des Sinnes schenkt. Also fangt erst gar nicht an, selber das zu machen, halt nicht. Das ist genauso, als wenn ich einmal Computer irgendwas programmieren wollte, auf der Festplatte, da fange ich das gar nicht, habe ich gar keine Ahnung, nicht. Da hole ich mir einen Experten. Und so ist es auch bei der Buße. Als erstes bittet Gott um den Heiligen Geist, dass er euch wegführt von der Ich-Zentriertheit hin zur Christus-Zentriertheit. Dass er das im Heiligen Geist tut, da bittet ihr im Gebet, das ist das Erste. Der zweite Schritt, wendet euch Gott neu zu und bekennt ihm eure Schuld. Aber erst, wenn ihr mit dem Heiligen Geist gebetet habt, erst, wenn ihr das gemacht habt, als zweites dann, wendet euch Gott neu zu im Gebet und bekennt ihm eure Schuld. Ganz wichtig, dass ihr euch dann reinigen lasst, halt nicht? Denn umso mehr kann der Geist Gottes schließen, halt nicht? Je mehr wir Buße, je mehr wir die Schuld bekennen, desto mehr kann Gott uns mit dem Heiligen Geist füllen. Aber lasst den Heiligen Geist das tun und fangt nicht selber an, so ein bisschen euch zu analysieren und das aus eigener Kraft zu tun. Und das dritte ist dann, dann versucht, aus der Kraft des Heiligen Geistes besser zu leben. Wir haben in der letzten Predigt von mir gehört, nicht, dass mit einem gläubigen Menschen der Herr spricht, nicht, dass er ihm das klar sagt. Das, was euch der Herr dann sagt, nicht, für Leben, das sitzt da rum. Das, was er dann hört aus der Predigt, das, was er dann hört oder liest, wenn er in der Bibel studiert hat, nicht, das setzt wirklich um. Also erstens bitte im Gebet um den Heiligen Geist, zweitens die Bekenntnis der Schuld und drittens wirklich dann auch das tun, was Gott einem ganz konkret sagt. Das ist tatsächlich dann Buße halt. Und das, darf ich euch verheißen, führt zu einem fröhlichen, zu einem entspannten, zu einem glücklichen Leben. Die Ich-Zentriertheit, egal wie viel Geld, wie viel Gesundheit, wie viel glückliches Familienleben ihr für den Moment habt, ist immer nur Leben unter Angst und Furcht. Aber das Christus-zentrierte Leben, das man nur bekommt, wenn man Buße tut, das ist ein wunderbares Leben, was letztlich Gott Freude schenkt und was uns auch Freude macht. Ich habe diese Predigt begonnen und habe euch kurz vor Augen geführt, wie es im Schlafzimmer meiner Großmutter aussah, mit diesem großen Bild des Herrn und Heilandes Jesus Christus, der da entsprechend das Schaf getragen hat, und habe euch gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass meine Großmutter eben, als sie so angesprochen da war, sich eben jeden Abend darunter geborgen wusste, halt nicht unter diesem Herrn Heiland. Ich habe nicht so ein Bild bei mir beim Bett hängen und ich denke, die wenigsten von euch. Und trotzdem können wir uns jeden Abend ins Bett legen und jeden Morgen neu aufstehen, in dem Wissen, dass dieser Herr und Heiland bei uns ist. Und dass wir das auf unser Leben auch beziehen können. Dass wir so einen wunderbaren Gott und Herrn in Jesus Christus haben, der das Verlorene sucht, der das Schwache trägt und der sich am Buße tun und Menschen freut. Amen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben segnen. Amen.